Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
So, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag bei der Investorenausbildung. Heute geht es um das Thema Lastenausgleich. Lastenausgleich ist ein Thema, das mir sehr oft gestellt wird. Die Frage, wann kommt er, wie kommt er, kommt da ein Brief, kommt da eine Eintragung ins Grundbuch, was kommt da alles? Ich habe heute einen Gast, nämlich den lieben Christoph Heuermann, den ich hier in Nordzypern treffe im Übrigen, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigt habe und deswegen das heutige Interview zum Thema Lastenausgleich. Christoph, hi.
Ja, schön mit dir hier in Nordzypern zu sein.
Also ihr seht, wir lassen da keine Gelegenheit aus, keine Kosten und Mühen gescheut. Aber vielleicht Christoph, an dich jetzt mal. Wie kommt denn der Lastenausgleich? Also es gibt ja viele verschiedene Szenarien. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich keiner genau wissen, was kommt, wie es kommt. Wird es überhaupt Lastenausgleich heißen? Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, wird es überhaupt einen Lastenausgleich geben? Und wenn ja, ab welchen Beträgen? Ist vielleicht auch noch so eine Frage. Ich denke schon, es ist sehr wahrscheinlich, weil es einfach keinen anderen Weg gibt, die Staatsschulden, die immer größer werden, zu begleichen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es gewisse Freibeträge geben wird. Ja, also dass nicht jeder irgendwie sein letztes Haus und sein letztes Geld auf dem Sparkonto genommen bekommt. Aber grundsätzlich als Immobilienbesitzer würde ich schon mich darüber absichern wollen. Ja.
Gut, jetzt war ja diese Volksbefragung, dieser Zensus. Und das Interessante war, da hatte ich ein kleines bisschen das Gefühl der Revolution der Deutschen gefühlt, weil von den ganzen Haushalten, die befragt wurden, haben nur 10 oder 20% geantwortet und daraufhin hat die Regierung gesagt, ja, wir müssen es verschieben. Ist das ein klein Beigeben? Ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass die Leute es nicht mehr akzeptieren? Wie wertest du das?
Ja, ich glaube, der Zensus ist gar nicht so entscheidend. Wir hatten die letzten Jahre schon die Grundsteuerreform. Wir haben schon jetzt Sachen, die, sag ich mal, durch die Hintertür eingeführt werden. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Änderung des Bewertungsgesetzes beschlossen bei Immobilien. Okay. Die werden jetzt ganz anders bewertet. Das kann man durchaus so nehmen, dass das dann natürlich dann auch bei einem potenziellen Lastenausgleich über eine Zwangshypothek dann natürlich auf einen gleichen ganz höheren Wert berechnet wird. Mhm. Das ist in meinen Augen auch das wahrscheinlichste Szenario tatsächlich, dass so eine Art Zwangshypothek kommt. Weil wenn wir das einfach auch mal so ein bisschen politisch betrachten, ja, also dann werden die ganzen reichen Immobilienbesitzer enteignet und das gemeine Volk, was vielleicht höchstens ein Eigentumsimmobilie hat, das klatscht dann dazu. Und ich glaube, das ist das, was am ehesten kommen wird. So eine allgemeine Vermögenssteuer, vielleicht auch zusätzlich. Aber ich glaube, eine Steuer allein wird nicht reichen, dieses finanzielle Loch zu stopfen.
Also du sagst quasi, es wäre politisch sogar unterstützend, so die Reichen zu schröpfen, um es dem Volk zu geben, so wie Robin Hood.
Ja, definitiv. Und deshalb gehe ich auch stark davon aus, dass es gewisse Freibeträge geben wird. Vielleicht eine 500.000, vielleicht sogar 1 Million, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Aber ich schätze schon, dass so der typische Eigenheimbesitzer, der rein sein Eigenheim hat, wo er selber drin lebt, nicht von so einem Zwangshypothek betroffen sein wird.
Und dein wahrscheinlichstes Szenario ist die Zwangshypothek. Kannst du uns vielleicht das kurz erklären, mit kurzen Worten? Wie kommt es per Brief nach Hause oder was ist das genau?
Ja gut, die Zwangshypothek, die gab es ja schon mal in Deutschland. Das heißt, es gibt ja die historische Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese eingeführt wurde. An sich bestehen die ganzen Gesetze. Auch in der Verfassung ist das ja explizit geregelt. Die Verfassung haben wir ja nicht im Grundgesetz, muss ich sagen. Und ich glaube schon, dass es auch das Einfachste ist, weil da bestehen die ganzen Daten. Wie gesagt, wir hatten die Grundsteuerreform und so weiter. Und da muss man einfach nur noch eine gewisse Schuld ins Grundbuch eintragen, die dann eben an den Staat in Raten über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte zu begleichen ist. Ja.
Was wir schon hatten. Ne?
Und vor allem diese Lösung lässt sich halt auch sehr schwierig vermeiden, weil wie war es nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Bewertung war 4 Jahre vorher. Also es kann durchaus sein, dass eine Bewertung schon heute oder vor einem Jahr oder 2 Jahren wirklich zum Hochpunkt der Preise genommen wird. Und dass jeder, der damals dann Immobilie hatte, zahlen muss. Ja.
Okay, das wäre natürlich übel.
Eine Steuer kann man immer leicht vermeiden, indem man ins Ausland zieht oder selbst, was sich sein Vermögen in eine Stiftung im Ausland überträgt, was ganz legal in Deutschland möglich ist. Aber Abgaben sind halt deutlich schwieriger zu vermeiden, weil sie auch sehr plötzlich kommen können.
Okay, von heute auf morgen. Jetzt ist natürlich die Frage, erstmal in welcher Höhe, wie schnell kann man damit rechnen, gibt es noch Zeit zum Handeln und was ist deine, du merkst, ich habe, das ist ein riesen Fragenkatalog letztendlich, und wie kann man sich davor schützen?
Ja, also es gibt einige Strategien. Man hat ja verschiedenste Rechtsformen zur Auswahl in Deutschland.
Darf ich dich bevor, sorry auch, weil manche auch sagen, ich beleihe jetzt einfach meine Immobilie.
Wer ist das? Das ist in meinen Augen keine Lösung, weil selbst wenn die 100% beliehen ist, kann natürlich dir trotzdem noch eine zusätzliche Grundschuld auf den Staat sozusagen eingetragen werden. Ja, man darf das ja nicht vergleichen mit jetzt dem normalen Zeug, was beim irgendwie mit der Bank oder was auch immer passiert. Das ist dann halt eine extra Abgabe oder Steuer, die kann natürlich auch dann 100%, die kann auch 200 oder 500 oder 1000% deines Immobilienwertes betragen.
Boah. Okay. Das heißt also jetzt nochmal zurück zum Thema Lösung. Welchen Weg hast du dir da angeschaut?
Ja, man weiß halt nicht, wie dieser Lastenausgleich aussehen wird. Das heißt, es gibt jetzt verschiedenste Strategien. Man kann damit rechnen, das kommt irgendwie zu einer Art Steuer. Das kann man vermeiden. Ich glaube halt eher, habe ich ja eben erklärt, dass dieses Zwangshypotheken oder ein Eignungsrisiko tatsächlich höher ist. Und was man sehr gut machen kann, was wir schon seit Jahren machen, ist amerikanische Firmen in Deutschland. Ja, also Deutschland ist ja letztlich von den Amerikanern immer noch besetzt, kann man sagen. Jetzt keine Verschwörungstheorie. Es gibt tatsächlich einen Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und den USA, ist schon 69 Jahre alt, aus der Adenauerzeit. Und der garantiert US-Entities, also einer amerikanischen LLC oder Corporation, in Deutschland rechtsfähig zu sein. Das heißt, diese Firmen dort kann man im deutschen Handelsregister eintragen und vor allem auch im deutschen Grundbuch, selbst wenn sie nicht im Handelsregister eingetragen sind.
Okay.
Und das geht ja nicht mit anderen Ländern grundsätzlich. Es geht mit EU-Firmen und es geht mit amerikanischen Firmen, aber eine Panama-Firma oder eine Belize-Firma oder eine Seychellen-Firma kann keinen Grundbesitz in Deutschland besitzen.
Okay.
Der große Vorteil ist, in diesem Vertrag stehen jetzt auch noch sehr, sehr viele weitere Dinge drin. Zum Beispiel US-Firmen auf deutschem Boden dürfen nicht enteignet werden.
Aha.
Und diverse andere Sachen. Und sag mal, bei der Macht, die die USA immer noch auf der Welt besitzt, selbst ohne diesen Vertrag würde ich bereits denken, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass US-Firmen auf deutschem Boden in irgendeiner Form enteignet werden. Und der große Vorteil jetzt dieser Lösung ist folgender. Man kann das Ganze so strukturieren, dass das Ganze eine Personengesellschaft ist, eine GmbH und Co. KG oder GbR. Das heißt, wir können unsere Häuser komplett schenkungssteuerfrei da rein übertragen. Und wenn wir keine Schenkungssteuer zahlen, zahlen wir auch keine Grunderwerbsteuer. Das heißt, es ist eine extrem günstige Lösung. Das heißt, auch eine LLC kostet nicht viel. Das heißt, das ist eine Lösung, die wirklich jeder umsetzen kann, die einen gewissen Schutz verspricht. Ich kann das auch nicht garantieren. Aber weil man halt weil man nicht verkaufen muss, wenn man entsprechend auch keine Steuern zahlt, vielleicht besser machen, als
es später zu brauchen. Besser haben als brauchen.
Das Ganze kann man dann noch kombinieren mit anderen Lösungen, zum Beispiel mit der Genossenschaft. Das ist deutlich komplizierter. Es macht auch an sich gesehen Sinn, aber es ist halt immer noch das deutsche System. Und im deutschen System kann der Staat natürlich die Gesetze ändern, wie er lustig ist. Hier bei dieser LLC-Lösung, das basiert ja nicht auf dem deutschen System, das basiert auf völkerrechtlichen Verträgen, auf bilateralen Abkommen, und die können nicht geändert werden, ja, oder nicht so einfach, zumindest so ein Freundschaftsvertrag nicht, der seit 70 Jahren existiert.
Spannend, danke erstmal für diesen Vorschlag. Kannst du da so ungefähre Kosten sagen, wenn man jetzt diese Lösung geht? Und eine zweite Frage noch, jetzt gibt es ja Leute, die haben gekauft vor 10 Jahren, sind also in den meisten Fällen in einer 10-jährigen Zinsbindung.
Wie gesagt, meinst du die Spekulationssteuer oder Zinsen?
Zinsbindungsfrist von den Banken und das andere kommt on top. Mhm. Ja, die Spekulationssteuer auch noch, klar.
Ja, grundsätzlich haben wir eben genau die Sache, es ist ja immer noch steuerrechtlich 100% deins. Ja, das heißt, es ist einfach nur eine Personengesellschaft, du bist weiterhin 100% Inhaber. Das heißt, es ändert sich steuerrechtlich eigentlich gar nichts. Es kann deshalb ja auch steuerfrei geschenkt werden.
Ja.
Und das musst du natürlich gegenüber der Bank kommunizieren. Aber grundsätzlich, meiner Erfahrung nach, ist das auch kein großes Problem. Die meisten Banken akzeptieren das.
Also du sagst, Banken gehen dann rein. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte eine Immobilie privat, habe die finanziert über die Bank. Gehe da hin und sage, also der Eigentümer bin jetzt nicht mehr ich, sondern meine amerikanische Firma.
Gesellschaftsrechtlich ist diese amerikanische Firma der Eigentümer, aber steuerrechtlich bist du es immer noch selbst.
Mhm.
Und die meisten Banken machen dich als Rechtsnachfolger dann trotzdem.
Okay. Du bist ja auch Eigentümer.
Unverändert weiter. Ja, okay. Vor allem, wenn die Firma dann, das was nicht zwingend ist bei rein Vermögensverwaltung, aber wenn sie dann noch im deutschen Handelsregister eingetragen ist, dann ist es grundsätzlich problemlos. Dann ist es 1:1 wie eine GbR oder eine GmbH und Co. KG.
Spannend.
was man auch bedenken muss, steuerlich. Ja? Das heißt, man hat weiterhin nach 10 Jahren Steuerfreiheit, keine Spekulationssteuer.
Das ist gut.
Man zahlt zwar Einkommenssteuer, aber das kann man dann zum Beispiel bei einer Genossenschaft optimieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, um das noch kurz zu erwähnen, es gibt gewisse Pachtverträge, die man in Deutschland schließen kann. Und man kann dann quasi von der LLC, die übrigens Mitglied einer Genossenschaft sein kann, Genosse sein kann, man braucht eh einen dritten Genossen, das kann die LLC sein. Und das kann man über einen speziellen Vertrag dort einbringen, dass dann quasi die Genossenschaft auch alles, Instandhaltung, Renovierung, Hausmeister, was auch immer, absetzen kann steuerlich. Und das Ganze wird dann halt in der Genossenschaft versteuert mit deutlich weniger, mit nur Körperschaftssteuer 15%, plus dass man in der Genossenschaft noch extrem viel absetzen kann. Also grundsätzlich rate ich bei einem gewissen Immobilienbestand zu beiden Lösungen. LLC, die die Immobilie hält, und Genossenschaft, die sie zusammen gepachtet hat und dann entweder weitervermietet oder auch zur Selbstnutzung vermietet. Das ist der große Vorteil von Genossenschaften. Wir können quasi kostenlos von der Genossenschaft in unserer eigenen Wohnung leben. Wir müssen jetzt keinen realen Marktwert oder sowas ansetzen.
Spannend. Ich werde eins machen, weil tatsächlich ist es auch immer eine Einzelfallbetrachtung. Ich werde mal die Angebote von Christoph zu diesem Thema unterhalb dieses Beitrags verlinken, dass sich das jeder auch mal anschauen kann. Und werde aber zusätzlich noch eins machen, nämlich unser Nordzypern-Beiträge mit drunter verlinken, weil auch das sicherlich ein Teil einer möglichen Lösung sein kann. Ich, lieber Christoph, sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Hat dir diese Folge weitergeholfen? Dann teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden. Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.